Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Lukas Hammerstein. Staatstragend werden wir heute, sicher auch ein wenig feierlich, pathetisch gar. Schließlich steht über dieser Sendung das große Wort Deutschlandpakt. Als wären wir Adenauer, Brandt, Merkel, Scholz und seine NachfolgerInnen zusammen und riefen uns auf, für das Land und füreinander einzustehen. Machen wir, weil es uns gefällt. Und weil wir, glorreiche 7, 6 AutorInnen und ein Moderator, vorbereitet sein wollen auf alles, was da kommen mag, auf das uns nicht die Mittel fehlen, die Lässigkeit, die Leidenschaft, Intelligenz und Intellektualität und Ambiguitätstoleranz. Und da rede ich noch nicht mal vom Taurus oder der Wärmepumpe, vom Klimawandel schon gar nicht. Eher von der Brandmauer, die nicht von allein halten wird. Demokratie ist niemals garantiert und die offene Gesellschaft gleich gar nicht. Wir meiden heute das Gefühl, dass es immer nur bergab geht oder so viel verloren gegangen ist in den letzten 20 Jahren. Wir verströmen Optimismus. Das Land, der Rechtsstaat, die Verfassung, die Gerechtigkeit, das Gute in der Welt sind nicht dem Untergang geweiht, wenn wir uns endlich aufmachen und die guten Dinge beschützen, wenn wir dafür einstehen, dass die Demokratie lebendig bleibt. Mag sein, dass wir manchmal nervös geworden sind, schon weil die extreme Rechte besser zu wissen scheint, was sie will. Doch wir sind nicht blöd und klar genug im Kopf und im Herzen, sind nicht gleichgültig, sind nicht gleichmütig, sondern wach, hellwach. Den Glauben in die Zukunft stiften wir selbst, mit allen, die guten Mutes sind. Genau das sind wir heute. Now or Never, die japanische Pianistin und Keyboarderin Hiromi mit Anthony Jackson und Simon Phillips 2011. Die Ewiggestrigen sind die Avantgarde von heute, wenn auch nicht von morgen, weil sie einen Schlussstrich ziehen wollen unter die dunkle Vergangenheit und allerlei Schuldgefühle. Das Dritte Reich einen Vogelschiss in 1000 Jahren nennen, vom Denkmal der Schande reden, was natürlich alles reaktionärer Unsinn ist, gefährlicher Unsinn. Morgen, spätestens übermorgen hören wir nicht mehr auf sie, weil wir lauter sind, weil wir wach sind, weil wir die Geschichte kennen und nie wieder sagen, und zwar jetzt, Rainer Volk.
In ein paar Wochen feiert diese Republik 75. Geburtstag. Und im Sommer jährt sich zum 80. Mal der Versuch von Klaus Graf Stauffenberg, den angeblich größten Führer aller Zeiten ins Jenseits zu blasen. Obwohl dies misslang, hat diese Tat mehr mit dem Grundgesetzjubiläum zu tun, als man vielleicht glaubt. Stauffenberg, Beck, Moltke, Gördeler und die anderen Verschwörer stritten in vielen Dingen, ein Ziel aber einte sie, dass das Recht in Deutschland wiederhergestellt werden müsse. Deshalb das Grundgesetz mit seiner wohlbedachten Reihung der Artikel, die Grundrechte zuerst. Fast ironisch ist es, dass der Rechtsstaat gerade zu seinem 75. Geburtstag merkt, wie wehrhaft sich ihn seine Väter und Mütter gedacht hatten. Frau Weidels Atlatus und die braunen Lemuren mit ihrem Techtelmechtel in Potsdam, der Geschichtsrevisionist Höcke, der Richtung Thüringer Staatskanzlei schielt, setzen lediglich eine Reihe fort, die praktisch gleich nach dem Kriegsende 1945 begann. Denn die Geschichte der Bundesrepublik ist von Anfang an bis heute auch eine des Rechtsextremismus. Sie handelt von früher, ist aber nie von gestern. Das gilt dito für das Wörtchen Remigration. Die eigentlichen Remigranten im Land waren nämlich Exilanten, die in ihre Heimat zurück wollten, als der Leichengeruch noch über ihr wehte. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Wilhelm Högner und Willy Brandt waren Remigranten. Thomas Mann wäre gerne zurückgekommen, zog aber in die Schweiz, als er merkte, die Deutschen wollten ihm den Satz »Alles muss bezahlt werden« nicht verzeihen. Das Beispiel Remigration zeigt, die Kreativität der Neobraunen erschöpft sich im Entleeren von Begriffen. In diesem Sinne legte die AfD vergangenes Jahr bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag des 20. Juli 1944 am Ort des Gedenkens frech ein Blumengebinde nieder, um den Widerstand für sich zu vereinnahmen. Die Nachkommen der Ermordeten des Stauffenberg-Staatsstreichversuchs ließen sich dies nicht gefallen. Auch sie wurden diesen Februar aktiv. 280 Nachfahren von Widerständlern stellten in einem gemeinsamen Aufruf fest, sie unterstützten alle Demonstrationen gegen die Woge des Rechtsradikalismus und Antisemitismus in Deutschland. Die Geschichtsklitterer um Alexander Gauland sind nun pikiert. Es dämmert der Szene, dass man durchschaut, wie sie Symbole der Bundesrepublik zu stehlen versuchen, dass sie die Fahne des Patriotismus schwenkt, in Wahrheit aber Revisionismus betreiben will. Und der ist schwarz-weiß-rot statt schwarz-rot-gold. Der Lackmustest für das abgrundtief Böse dieser Rolle rückwärts ist die Forderung, endlich das Bohren in der Holocaust-Wunde zu lassen. Dabei eignen sich diese Tage und Wochen sehr gut, sich abermals klarzumachen, trotz Netanyahu, trotz Gazakrieg, dass nie wieder Auschwitz ein Teil unserer Staatsraison ist und bleiben muss. Denn gerade vereinen sich antisemitische Rechte und antisemitische Linke zu einer neuen Koalition. Was, wenn sie Oberwasser bekommt? Einige von denen, die ob dieser Aussichten auf die Straße gehen, umschreiben ihre Aktionen bereits als Widerstand. Wirklich ein großes Wort in einer Demokratie, die der Demonstrationsfreiheit viel Freiraum gibt. Selbst ihren Gegnern, die das W-Wort ebenfalls gern in den Mund nehmen. Der inflationäre Gebrauch begann vermutlich während der Corona-Beschränkungen. Unvergessen jene Studentin aus Kassel, die sich als neue Sophie Scholl empfand, weil sie ihren Geburtstag nicht frei wie immer feiern konnte. Wie verquer Formen der Selbstheroisierung sind, zeigt sich, wenn wir uns einfach fragen, was riskieren wir heute, wenn wir ein Recht in Anspruch nehmen? Jedenfalls nicht, wie die Scholz, wie Schmorell, Probst oder wie Stauffenberg, das Leben, Jahre hinter Gitter oder andere juristische Konsequenzen. Solange keine Brandsätze fliegen und die Regeln des Demonstrationsrechts beachtet werden, schauen die Behörden dem Protest zu. Vielleicht hätten wir dies viel früher bedenken sollen, haben es aus Bequemlichkeit nicht getan, vertrauten zu sehr auf Politiker, Richter, die Staatsmacht. Und dann gibt es in diesem Land ja noch die Möglichkeit, wählen zu gehen. Tun wir es. Dieses Jubiläumsjahr gibt ausreichend Gelegenheit.
Trouble in Mind, Archie Shepp und Horace Parlan, 1980 in Kopenhagen. Bayern 2, Jazz und Politik, wieder in der Gegenwart. Und das heißt in der Zukunft, denn die machen wir heute Nachmittag, indem wir für Frieden in Nahost beten und gegen Putin, nein, nicht verhandeln, sondern kämpfen, wenn auch nicht selbst. Ja, wir kämpfen schon auch wieder mit uns selbst und liefern nicht und sehen rote Linien. Klar, ein Lippenbekenntnis ist noch keine Haltung. Optimismus heißt hier, wir lassen uns nicht einschüchtern von den Schwenkern weißer Fahnen. Wir lassen uns nicht Angst machen, denn merke, Pazifisten entrüsten sich. Wir hingegen wissen, was zu tun ist oder wenigstens wäre. Und tun wir es noch nicht, könnten wir es tun. Christine Hamel.
Schon klar, die Lage in Europa ist wieder krass geworden, hart und aggressiv. Marschflugkörperlieferungen bestimmen über Monate unsere politischen Diskussionen, als gäbe es nichts Dringenderes. Wir reden und reden über bunkerbrechende Lenkwaffensysteme, die Stockwerke zählen können und ihr Ziel selber finden. Anders fühlte es sich besser an, um Längen wohliger und friedlicher. Man konnte sich den wirklich wichtigen Themen zuwenden, die Energie lief friedlich durch Pipelines zu Schnäppchenpreisen, druschbar eben. Und dann das, der Krieg ist zurück mit zerstörerischer, revisionistischer Wucht, bombend, auslöschend, besetzend. Ebenso ungeheuerlich wie unbegreiflich. Wladimir Putin hat sein Alterswerk entdeckt, die Geschichte korrigieren, Russland wieder alle Zarengröße verleihen. Seine Methode? Barbarentum. Politische Gegner werden umgebracht und inhaftiert. Frauen und Männer in der Ukraine werden gefoltert. Im Donbass, dessen Kinder Russland retten wollte, werden ganze Städte ausgelöscht. Mariupol, Sjeverodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Bachmut, eine ehemalige Sektstadt, Champagne oder Champanskoje, wie man in Bachmut gesagt hat. Im Westen sind all diese Orte eher unbekannt, deshalb bleibt der Aufschrei aus. Aber emotionale Entrüstung über die russische Invasion in der Ukraine reicht ohnehin nicht. Es reichen auch keine Posts von Karikaturen aus den 20er Jahren, die einen gefräßigen Uniformierten im Restaurant zeigen, dem die Kellner alles auf dem Silbertablett servieren. Wahre Pazifisten rüsten sich. Denn Frieden hängt nach 1945 davon ab, dass totalitäre Staaten, die aggressiv ihre Nachbarn überfallen, militärisch besiegt werden müssen. Demokratien müssen nicht nur gegenüber Populismus und Extremismus wehrhaft auftreten, sondern auch gegen Staaten, die regelbasiertem internationalen Recht Hohn sprechen, schamlos lügen, Fakten verdrehen, täuschen, tricksen und den Boden der Realität zugunsten eigener ethnonationalistischer Interessen verlassen haben. In der Ukraine geht es nicht nur um den Widerstand eines Landes gegen die Aggression eines übermächtigen Nachbarn irgendwo in den Weiten der osteuropäischen Tiefebene. Wir alle kommen da nicht mit warmherzigen Ratschlägen und weißer Fahne raus. Es ist kein Krieg, in dem es um die ukrainische Sprache geht, ukrainische Kultur, die die Ukrainer doch auch ein bisschen hintanstellen könnten, allein schon um ihre eigenen Leute zu retten. Wir alle kommen da nicht mit dem Argument raus, dass sich das zwischen Ukrainern und Russen irgendwie wieder einrenkt und alle ja doch um des lieben Friedens willen Russisch sprechen mögen. Niet, nein, ничего. Es geht in der Ukraine um einen systemischen Konflikt. Russland will der Welt eine neue Ordnung aufzwingen, in der das Recht des Stärkeren gilt. Eine Art Staatsdarwinismus, bei dem Russland angesichts seiner Größe, Ressourcen, Hemdsärmeligkeit und atomaren Macht ganz klar vorne liegt und selbst bestimmt, wie weit und bis wohin der Westen reicht. Russland versteht sich als ein neuer, totalitärer, gottgefälliger Superstaat, der dem Westen mit seiner LGBTQ-Dekadenz moralisch haushoch überlegen ist. Tatenlose Entrüstung ist daher eine fahrlässig riskante Logik in diesem Konflikt. Putin ist keineswegs unberechenbar. Er hat ein verlässliches KGB-Gespür für Schwäche, für Zaudern und Zögern. Da hilft er nach, höhlt noch ein bisschen mehr aus, bis die Passivität groß genug ist, dass er seine eigenen ressentimentgetriebenen Weltmachtsinteressen hineinrammen kann. Das war nach der Annexion der Krim so, nach Anzettelung des Krieges in der Ostukraine, das ist in Afrika so, in Syrien und jetzt in der ganzen Ukraine, mitten in Europa. Echte Pazifisten haben längst verstanden, dass die Ära des Gleichgewichts des Schreckens vorbei ist. Sie bieten Putin die Stirn, sie lassen sich nicht einschüchtern und setzen sich über seine nuklearen Drohungen und roten Linien hinweg. Sie sind sich dabei bewusst, dass es ein hochgefährlicher Drahtseilakt ist. Aber noch viel riskanter wäre es eben, ein faschistoides Putin-Russland militärisch nicht zu stoppen. Echte Pazifisten bedauern diese Pattsituation, aber sie haben sie nicht geschaffen. Also entscheiden sie sich für den militärischen Widerstand. Im Namen von Demokratie und Aufklärung.
Hymn to Freedom, das Erwin Queen Trio, Ida Witt, Zierommel Larsen und Erwin Queen 2018 in Dänemark. Ja klar, Sie merken schon, wir springen mal wieder vom einen zum anderen, um den Laden zusammenzuhalten, die Welt. Wir sammeln noch einmal alle Kräfte, um der Zukunft zu begegnen. Und die sieht nicht rosig aus. Juristen wollen drum unsere Demokratie aufrüsten gegen rechts, dem Rechtsstaat eine Rüstung anlegen. Denn ja, müde Demokraten sind nicht gerade wehrhaft. Drum wachen wir jetzt auf, bereiten uns vor gegen jene, die von nationalen Sphären träumen und dem radikalen Umbau des herrschenden Systems. Sorry, wir träumen weiter vom Rechtsstaat mit Wolfram Schrag.
Das Grundgesetz wird 75, es wird im Mai gefeiert. Das Grundgesetz ist ein Glücksfall für Deutschland. Es wurde von Männern und Frauen aus der Erfahrung des Nie wieder verfasst. Sie taten weise und gaben manchen Artikeln eine sogenannte Ewigkeitsgarantie, um es Demokratiefeinden besonders schwer zu machen, die Grundsätze der Verfassung zu schleifen. Und sie wollten mit dem etwas später gegründeten Bundesverfassungsgericht einen starken Wächter des Grundgesetzes. Mit seinen Urteilen hat das Gericht in Karlsruhe begründet, was manche etwas pathetisch Verfassungspatriotismus nennen. Die Worte »Dann gehe ich eben nach Karlsruhe« sind nicht ins Leere gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht wird es schon richten, drüber ist ja nur noch der blaue Himmel. Die Zustimmung für dieses Gericht ist hoch und allemal ein Grund zum Feiern und zur Beruhigung, ja. Und doch ist das Blau über dem Schlossbezirk 3 in Karlsruhe nicht mehr wolkenlos, sei das Grundgesetz und das Gericht selbst angegriffen werden. Die rechten Feinde der Verfassung aus der AfD haben längst begonnen, das Gericht als Teil des verhassten Systems zu delegitimieren. So sei dessen Präsident Stefan Harbarth als ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter von Merkels Gnaden in sein Amt gekommen und so weiter. Da reichen ein, zwei Sätze aus, die man in Versammlungen fallen lässt, um die Unabhängigkeit des Gerichts in Zweifel zu ziehen. Hier sind Systemsprenger am Werk. Die Strategie dahinter zeigt sich, wenn man einen Blick nach Polen wirft, wo die Regierung unter Donald Tusk im Moment die Trümmer der Vorgängerregierung wegzuräumen versucht. Die nationalkonservative PiS, das steht für Recht und Gerechtigkeit, hat systematisch den Rechtsstaat verbogen. Nicht dem Primat des Rechts wird eine zentrale Rolle zugestanden und Gerechtigkeit wird geübt, soweit sie dem System passt. Auch PiS-Leute haben erzählt, dass das Verfassungsgericht eigentlich von übel ist. Die Legislative macht die Gesetze, die Exekutive führt sie aus und die Judikative sorgt dafür, dass alles nach Recht und Gesetz abläuft. Manchmal tut das richtig weh, so als beispielsweise das Bundesverfassungsgericht Ende 2023 den Bundeshaushalt für verfassungswidrig und nichtig erklärte. Wem aber die Gewaltenteilung nicht passt, der baut dann einfach das Verfassungsgericht um. Das passierte in Polen. In Ungarn, wo die Demokratie inzwischen komplett aus den Angeln gehoben wurde. Und auch die Slowakei steht seit dem Machtwechsel an dieser Grenze. Der Verfassungsstaat verkommt zur leeren Hülle. Doch was heißt das für uns? Ewigkeitsgarantie hin oder her, es gibt Einfallstore für Extremisten und Verfassungsfeinde, um das Verfassungsgericht zu blockieren, im schlimmsten Fall zu beschädigen. Deshalb muss die Widerstandsfähigkeit des Gerichts gestärkt werden. Ein Vorschlag ist, sämtliche Regelungen, die mit einfacher Mehrheit im Bundestag zu ändern wären, in den Tresor des Grundgesetzes zu packen. Zum Beispiel die Amtszeit, die auf maximal 12 Jahre angesetzt ist, die Beschränkung auf 2 Senate oder die Zweidrittelmehrheit, die notwendig ist, um die Richterinnen und Richter zu wählen. Darüber wird schon länger diskutiert, es gibt gute Vorschläge. Trivial ist das Thema nicht, das weiß man auch in der Politik. Doch gibt es eine Zahl, die viele unruhig werden lässt. Wer mehr als ein Drittel der Stimmen im Bundestag hat, kann die Richterkür blockieren und damit das Verfahren verzögern. und die Hälfte der Richterinnen und Richter wird über den Bundestag und die andere über die Länder im Bundesrat gewählt. Immer ist dafür eine Zweidrittelmehrheit nötig. Angesichts der Zustimmungswerte für die AfD ist ein solches Szenario im kommenden Bundestag ab 2025 möglich. Das Bundesverfassungsgericht könnte in den Sog politischer Grabenkämpfe geraten. Es gibt Vorschläge der Bundesregierung, wie die Resilienz des Gerichts gestärkt werden kann. Doch bedarf jede Verfassungsänderung einer Zweidrittelmehrheit. Aus parteitaktischen Erwägungen ist momentan aber eine Zusammenarbeit schwierig. Demokratinnen und Demokraten kann man nur auffordern. Tut was, einigt euch, nie wieder ist jetzt. Der Rechtsstaat ist kein Spielplatz, kein Versuchsfeld, kein Labor. Dafür sind schon zu viele dunkle Wolken am blauen Himmel über Karlsruhe aufgezogen.
Whisper Not, Art Farmer und Benny Golson mit Paul Chambers, Sahib Shihab, Gigi Grice und Julian Watkins 1957 in New York. Bayern 2, Jazz und Politik mit einer letzten Handreichung. Schließlich wissen wir, wer es allen recht machen will, verliert bald alle. Wird von keinem mehr ernst genommen und keiner. Wer seinen TikTok-Post Kritik nennt, weiß nicht, wie segensreich echte Kritik wirken kann. Sie rüttelt wach, kann zeigen, dass selbst der Algorithmus irren kann, der Mainstream träge dahinfließen am Leben vorbei. Und wir sitzen am Ufer und warten, bis sie einer nach der anderen vorbeitreiben, die Bösen, die Faulen, die Dummen, die Bequemen, die Raffgierigen, die Gleichgültigen. Ja, es kommt eine Zeit, da lassen wir uns wieder überraschen. Beate Meyer-Frankenfeld.
Es hilft nichts, wir müssen am Ende noch einmal die K-Frage stellen. Nicht jene aus dem Vorwahlkampfspiel um Kanzler, Kandidatinnen oder solche, die es werden wollen, sondern die andere, größere, die ältere K-Frage, die nach der Kultur. Denn was das eigentlich ist, was es sein soll und was uns das möglicherweise sagen könnte in heiklen Zeiten, daran hängt viel. Das Kulturideal und die Deutschen, das ist eine spezielle Tradition, eine Trostgeschichte, die schon bei Schiller, dem ästhetischen Erzieher, einen hohen Ausgleich zu den Unzulänglichkeiten des Politischen versprach. Die deutsche Würde, so Schiller, ist eine sittliche Größe. Sie wohnt in der Kultur und im Charakter der Nation, der von ihren politischen Schicksalen unabhängig ist. Kulturnation also, weil es mit der Staatsnation und mit der bürgerlichen Freiheit in der Kleinstaaterei der Fürstentümer so weit nicht her war. Unabhängig von den politischen Schicksalen ganz bei sich zu sein, diese Selbsterzählung hat, wie wir wissen, die Kulturnation Deutschland vor politischer Barbarei nicht bewahrt. Nach dem Ureigentlichen, Entrückten und Wesentlichen immerhin streben wir nicht mehr, ins Totale auch nicht so richtig, gut so. Trost aber brauchen wir immer noch und finden ihn nicht in der Höhe, sondern der Breite. Erweiterter Kulturbegriff heißt das und meint, dass Kultur irgendwie alles ist, was nicht von selbst auf Bäumen wächst oder vom Himmel fällt. Ackerbau und Viehzucht, Kochen und Mode, Malerei, Mülltrennung, Menschenrechte, Gefängnisse, Eisenbahnen, Datenträger, Marathonlauf, Filzen, Stricken und Dichten, Komposition, Instagram, Bühne, Interieur und Outdoor, Pop und Poptheorie. Die beruhigende Wirkung dieser Aufzählung, sie hat recht und tut keinem weh. Eine Litanei ohne Heilige, die nirgendwo hin will. Und wer sich darin umschaut, findet immer etwas, was auch nicht weh tut. Die Weltlage ist schließlich schwer genug. So lässt sich, wie in einem milden Zaubertrick, die große, die unendliche Liste dessen, was alles Kultur ist, ins Vertraute, Naheliegende und Zugängliche wenden. Dabei ist auch darin die alte Sortierungs- und Aussortierungsgeste am Werk, die den tradierten Kanon so verdächtig gemacht hat. Wir holen euch auf TikTok ab, ist ebenso rechtfertigungsbedürftig wie Goethe muss jeder kennen. Der Kanon, noch so eine K-Frage. Als Walhalla der marmornen Köpfe brauchen wir ihn nicht mehr, als vorläufige Empfehlungsliste des Lohnenden möglicherweise schon. Ein echter Kanon wäre die natürlich nicht, weil stets im Fluss. Doch vielleicht führt es ohnehin weiter, am Kulturbegriff nicht über Listen herumzudoktern, sondern über Methode und Wirkung. Kultur im zugegeben engeren Sinne wäre dann richtig gut, wo sie das, was ist, herausfordert, überschreitet und das Publikum tatsächlich verändert. Die kritische Kraft des Imaginären, die nicht moralisch ist, aber auch nicht Dekor oder Gedöns. Diese Kultur im engeren Sinne kann man Kunst nennen. Dass sie mit Kritik zu tun hat, wieder ein K, heißt nicht Kunst als Traktat. Es heißt Kunst, die etwas will. Die viel will, wie im Pathos des jungen Kafka, beinahe totzitiert, im Kafka-Jahr aber nochmal erlaubt. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. So wuchtig braucht man es nicht zu sagen. Es ginge auch verspielter, ironischer, postironischer. Schließlich sind wir im Jahr 2024. Worauf es ankommt, ist eine Erschütterung, ein Bruch, eine Verrückung und auszusteigen aus der Bestätigungslogik, die immer nur weiterspinnt, was wir schon kennen. Genau das aber tut unverdrossen ein besonders verdruckstes Erbe der alten Kulturnation, die nationale Leitkultur. Ihre Botschaft an die, um die es geht, ist pure Beschwichtigung. Keine Angst, du musst dein Leben nicht ändern. Der Leitkulturkanon kümmert sich ums Kleine und Klitzekleine, vom Weihnachtsbaum bis zum Osterei. Das gefrorene Meer in uns? Nein, Bierzeltdampf und Lehnsesselwärme. Für einen wirklichen Trost ist das am Ende jedoch allzu bescheiden. Wie dichtete die unvergleichliche N. Cotton 2007 in ihren Fremdwörterbuch-Sonetten? Okay, wir machen Fehler, doch es lacht, ob unsere Anstalten das Blanke sein. Auch Beschwichtigung, aber hingetänzelt auf dünnes Eis über der Tiefe. Die Antwort auf die K-Frage also lautet Axt, Tanz, Kritik. Politisch wird es dann wieder fast ganz von selbst.
The Things You Are, der Pianist McCoy Tyner, 1982. Ja, wir räumen auf, sammeln noch einmal alle Kräfte, auf dass wir den Stürmen trotzen, die am Horizont aufziehen. Schließlich ist noch lange nicht aller Tage Abend, nur eben der eines Samstags im März, auf dass Sie dort draußen an den Endgeräten und zu jeder Zeit dank dieses Podcasts hören, alles wird gut. Die Gerechtigkeit wird siegen und die Elenden werden sich erheben und die Verhältnisse genau so sein, wie wir das wünschen. Und die Satten und Bequemen lassen ab von den Lügen und Legenden und loben die Solidarität. Jede Gesellschaft braucht ein Fundament, das alle spüren können, das jede und jeden trägt, wenn wir uns nur darauf einigen, dass die Erde oder der Staat oder die Gemeinschaft alle tragen soll. Tobias Krone.
Das muss schon irgendwen interessieren, dass ich hier überlebe. Den scheiß globalen Kapitalismus zum Beispiel. Oder homogenen Staat oder Sparpolitik. Mit dieser Bühnentirade des kürzlich verstorbenen Dramatikers René Polisch eröffnen wir das Plädoyer für Gerechtigkeit. Ein Thema, das hierzulande hinter Migrationspolitik und Umwelt weit abgeschlagen auf Platz 3 landet. Nur für jeden Achten ist soziale Gerechtigkeit das wichtigste politische Thema. Wir sind also in einer eher schlecht ausgeleuchteten Nische unterwegs, in der es kalt und zugig ist. Und immer mal wieder kommt einer vorbei, der es noch finsterer werden lässt. Jüngst schlug Finanzminister Christian Lindner vor, man könne doch Sozialausgaben 3 Jahre lang einfrieren, um mehr Geld für die Verteidigung zu haben. Was für ein Wording, dachten wir. Einfrieren. Als ob man auch die dazugehörigen Menschen einfrieren könnte, so um die 3 Jahre, bis wieder mehr Geld da ist für sie und ihre Mucken und wir uns dann, ordentlich aufgerüstet, vielleicht mal wieder den Sozialstaat leisten wollen. So geht also die Gerechtigkeitsauffassung der FDP im Jahre 2024. Gerechtigkeit als ein nice to have. Aber ist es das wirklich? Während die Außengrenzen für Nichtstaatsbürger poröser wurden, sind die Grenzen zwischen den sozialen Schichten zu Mauern geworden. Das schrieb Sarah Wagenknecht 2021 in ihrem Buch »Die Selbstgerechten«. Ihr Steckenpferd ist seit Jahren gut sichtbar die soziale Ungleichheit in der deutschen Gesellschaft. Aber eben immer verwoben mit der Erzählung, dass wir noch nicht einmal die Ungleichheit ganz für uns haben. Wenn unsere Armen schon nicht mehr genug haben, warum soll dann noch etwas für Fremde da sein, die erst hergekommen sind? Ja, die haben es womöglich sogar leichter als wir. Indem sie die internationale Solidarität aufkündigt, macht Wagenknecht das Denken vieler Menschen einfacher. Denn zumindest die eine Hälfte des Problems scheint gefunden, die MigrantInnen. Wagenknecht hat damit die Linke pulverisiert und ventiliert aus ihrer neuen Partei heraus die Verheißung, man könne ja unter gewissen Umständen auch mit der AfD. In Umfragen zeichnet sich ein Erfolg im Osten ab. Es könnte da sowas wie eine Superpartei heranwachsen, die das zutiefst Schutzbedürftige in uns mit dem zutiefst Rechtsextremen in der gesellschaftlichen Mitte verknüpft. Ein politischer Doppelwumms, den man zumindest verlangsamen könnte, indem man den Ärmsten nicht noch von Regierungsseite das Wenige abspricht, das sie bekommen. Apropos, weiß jemand, wie viel das aktuell ist? Genau, 563 Euro im Monat. Für Nahrung, Getränke, Kleidung, Schuhe, Möbel, Friseur, Hygiene, für Strom, Post, Telefon und Internet, für Unterhaltung und Mobilität. Und jetzt, weiß jemand auch, dass es noch weniger geht? Jawohl, 460 Euro, Asylbewerberleistungsgesetz. Denn auch ein Bürgergeld muss man sich erst verdienen. Aber jetzt mal ehrlich, sind 563 bzw. 460 Euro wirklich so viel, dass man dagegen so intensiv hetzen muss, wie das manche in den Bierzeltreden Tag aus, Tag ein tun? Demokratie ist ein Mitmachsport, hat der couragierte Unternehmer Enrico Haustein auf einer Demo gegen rechts im Erzgebirge jüngst erklärt. Eine feine Formulierung. Aber man muss diesen Sport auch mitmachen können. Mit Bildung, mit Kultur, mit Information, mit Fahrkarten, mit einer sozial gesicherten Existenz. Mal ganz abgesehen davon, dass wer wenig hat, auch seltener am Leben teilhat. Das heißt, auch seltener Menschen trifft. Ein Leben in sehr wahrscheinlicher Einsamkeit, in Scham, in Angst. In ihren dunklen, kalten Ecken hausen immer mehr. In Deutschland bedroht Armut jedes vierte Kind. Und es beschweren sich hörbar immer weniger. Da ist das Misserfolgsrisiko einfach zu hoch, dass die Scheiße, die dein Leben ist, einfach niemanden interessiert, schrieb der Menschenversteher René Polisch. Wir vermissen ihn. In seinem Sinne bleiben wir wenigstens interessiert. We'll be right back.
Balance, das United Jazz and Rock Ensemble, Volker Kriegel, Wolfgang Dauner, Eberhard Weber, John Heisman und Charlie Mariano, 1987. Frau, Leben, Freiheit, rufen die Frauen im Iran. Und wir überlegen, ob ein bisschen weniger Drama nicht auch okay wäre. Mit weniger Text, weniger Kritik, weniger Jazz oder Poesie. Denn es hilft nun mal nichts. Wenn wir uns nicht unablässig bemühen, ist alle Mühe umsonst. Wenn wir nicht mehr hinhören, verstehen wir nichts. Der Zusammenhang verbirgt sich, wenn wir nicht alles immer wieder neu zusammenbringen. Unter Mühen, ja, doch auch mit wahrer Freude. Christian Schüle.
Von hier oben, vom Tableau der vermutlichen Vernunft, auf den Stelzen der Conditio Humana, sehen wir das Toben und Tollen auf den Straßen und Plätzen. Wir sehen die radikal gewordene Infantilität, die auferstandene Vernichtungswut, die irre Hassergriffenheit, die zu zersetzen, zu zerfleddern und zu zerstören beginnt, was in Jahrzehnten die Humanisten gegen die Heiligen aufgebaut haben. Wir, das sind all die, die den Regress in die Kraftmeierei bekämpfen und der Maßlosigkeit das Maß und der Reichweite den Tiefgang empfehlen. Wir hören sie skandieren, da unten, hören die Parolen, hören ihr Gezeter und Gebrüll auf unseren Straßen und Plätzen. Wir sehen sie marschieren mit Fackeln und Flaggen. Und bei all den Kriegen und dem Töten und dem Sterben fragen wir, ist das euer Ernst? No pasaran! Wir werden sie nicht durchkommen lassen, die Sektierer und Erwecker mit ihren religiös verschwiemelten Erlöserfantasien, die Identitätsprediger mit ihren heilsgeschichtlichen Irrtümern und ihren zur Verblendung erhobenen Flunkereien, das Land müsse stark sein und der Bürger robust, Stolze unter Stolzen und dergleichen Gefasel mehr. Ihr Geist der Apokalyptik mag der Wurmfortsatz der Romantik sein, aber er ist kein Game auf der Sony-Konsole, sondern existenzieller Ernst im Realleben. Der Apokalyptiker braucht den Gläubigen, der Herr den Knecht. Gelingt das, wird nur noch genickt und akklamiert, getippt und gelabert, geswiped und gescrollt. Und dann rufen alle, was der Prophet ihnen vorbetet, weil die immer mehr, die nur noch kopfgesenkt auf Displays schauen können, zu Followern geworden sind und erst mit Smileys, dann mit Herzchen und schließlich mit Stiefeln denen folgen, die zu führen beginnen. Die Zeit läuft. Tick-Tock. Tick-Tock. No pasaran. Wir werden sie nicht durchkommen lassen. Wir bieten die exekutierte Vernunft, im anderen sich selbst zu sehen und zu erkennen, dass jedes Ich ein Du braucht und es einerlei ist, welches Geschlecht dieses Du hat, solange der andere den einen annimmt. Und wenn der andere schon im Widerstand ist? Dann müssen wir bei seinen Kindern beginnen und von früh auf deren Selbstwert steigern und sie Neugier auf die Erkenntnis lehren, dass Freiheit nicht gewonnen, sondern nur verloren werden kann. Die historische Leistung der Aufklärung war immer die geistige Arbeit an der Entmythisierung von Macht und Mächten, die Entlarvung der Religionen, die Dekonstruktion der politischen Repression, die Überführung der Mythenerzähler und ihrer Narrative vom Entweder-Oder statt des Sowohl-als-auch. Die Morgenröte ist schon da. Es bricht die Herrschaft der Programmierer an. Ihr Cyberreich wird kommen, ihr Wille geschehen. Und nun lässt der freie Mensch sich freiwillig entmündigen? Steuert er die Maschine oder steuert die Maschine ihn? Wir werden neue Aufklärer brauchen, wenn Roboter uns ersetzen und Regierungen unsere Gesichter scannen. Wenn künstliche Intelligenz die natürliche übervorteilt und unsichtbare Software uns bespitzelt. Wir werden Aufklärer brauchen, um das Bewusstsein des Menschen gegen den bewusstlosen Bot im Metaversum zu verteidigen, derweil die Lügenindustrie auf Hochtouren arbeitet. Desinformation, Manipulation, Deepfake. No pasaran, ja, aber sie werden nur dann nicht durchkommen, wenn die Erbwalter der Aufklärung in bipolaren Zeiten nicht verstummen. Wenn das große Gelaber des Entertainments in seiner ganzen Sinnentleertheit die zum Verzweifeln abgelenkte Menschheit nicht noch viel tiefer in die Dauerzerstreuung drückt. Der abgelenkte Mensch lässt sich sein Leben abnehmen. Der abgelenkte Mensch lässt sich lenken. Der abgelenkte Mensch hat es aufgegeben, sich zu erheben. Er lässt sich flach legen. Kein Widerstand mehr. Nur noch Affirmation. Nur noch Passivität. Nur noch Konsum. Das Gegenteil von Aufklärung ist die Barbarei der Gleichgültigkeit. Lassen Sie uns hier und heute zum großen Abschied einen Pakt gegen die Ignoranz verabreden. Lasst uns versuchen, jedes kommende Kind mündig werden zu lassen. Lasst uns schwören, dass die Würde des Menschen auf ewig unantastbar bleibt. Lasst uns beschließen, dass auch jeder Schwache in seinem eigenen Namen sprechen darf. No pasaran. Jeder Tag, nicht nur heute, ist für uns ein unvergesslicher Tag. Wir Kinder der Aufklärung werden nicht verstummen. Niemals. Wir werden mit unseren Stelzen durch unwegsames Gelände balancieren. Unverdrossen. Wir werden den Geist der Vernunft aus dem Echoraum der Geschichte nach vorne tragen, wo Nihilismus, Niederschwelligkeit und Niedergang überwunden sein werden. Weil wir weitergemacht haben. Immerzu.
The End, das Joachim-Kühn-Trio mit Chris Jennings und Erik Schäfer. The End hat Roland Spiegel ans Ende seiner Musikauswahl gesetzt. Das Ende dieser Sendung. Für heute. Für immer. Sie hörten nach gut 20 Jahren das letzte Mal Jazz und Politik. Es waren gute 20 Jahre. Und wir hätten hier weitergemacht, natürlich. So aber bleibt mir jetzt nur Danke zu sagen. Fürs Zuhören, Erdulden, Mitstreiten, Anteilnehmen, wach bleiben. Danke allen für alles.